Perspektiven ohne Grenzen. Ein Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Kerbler. Ich bin Mitglied des Vorstands von Reporter ohne Grenzen Österreich. Sie hat mehrmals den Deutschen Fernsehpreis, die Romy, die Goldene Medienlöwin und viele Preise mehr erhalten, die renommierte Fernsehjournalistin Antonia Radosch. Den früheren libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi hat sie genauso interviewt wie den türkischen Präsidenten Erdogan. Im Jahr 2018 wurde ihr der Hans-Oehlschläger-Preis als herausragende Auslandskorrespondentin verliehen. Wir sprechen heute ganz konkret über die Situation im arabischen Raum, die Situation der Meinungs- und Pressefreiheit.
Top aktuell.
Frau Radosch, wenn man mit Ägypterinnen und Ägyptern über die Tage der Revolution 2011 spricht, die am 25. Jänner begonnen haben und am 11. Februar mit dem Rücktritt von Hosni Mubarak ihren Höhepunkt gefunden haben, dann erinnern sich viele an das Gefühl, ein Volk zu sein, das gemeinsam für Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit kämpfte. Was davon ist heute noch übrig geblieben im Polizeistaat Ägypten?
Naja, es ist wahrscheinlich nur die Hoffnung übrig geblieben, würde ich sagen. Vergessen wir nicht, dass dieser arabische Frühling leider in einem Teil der Staaten, wo es diese Revolten gab, zu blutigen Events geführt hat. Erinnern wir uns an Syrien, erinnern wir uns auch in Ägypten. Es hatte ja ein Jahr danach, 2012, also eine Wahl gegeben, dann einen Militärputsch und so weiter. Aber ich glaube, das war eine Abschreckung für sehr viele, auch in Ägypten. Diese Gewalt wollte dann doch niemand, also bürgerkriegsähnliche Zustände, die wir in Syrien ja eigentlich bis heute sehen, Radikalisierung und so weiter. Das hat sehr viele abgeschreckt und zum Alltag zurückgebracht. Und der Alltag heißt eben Einschränkung der Menschenrechte. Er heißt eine Priorität, dass man zwar das Brot weiter will, aber doch viel weniger. Was aber ich glaube, immer noch zu merken ist, wie in Tunesien, wo wir ja jetzt am Jahrestag auch wieder Revolten hatten, ist, dass die Hoffnung immer noch, die ist offenbar das Letzte, was überhaupt stirbt. Ja. In Ländern, die sehr jung sind, wie Ägypten, Tunesien, etc., etc. Also die Hoffnung, sehen wir, ist immer noch da, dass vielleicht in Zukunft sich irgendetwas ändern könnte und es besser werden könnte.
Welche vertrauenswürdigen Informationsquellen gibt es in Ägypten noch?
Natürlich gibt es diesen Zugang und dieser Zugang ist aber heute auch nicht sehr überraschend, immer wieder die sozialen Medien. Ich würde das sogar als eine Art Katz-und-Maus-Spiel bezeichnen, und zwar nicht nur in der arabischen Welt, sondern auf der ganzen Welt. Hongkong, auch jetzt die Proteste gegen die Militärdiktatur in Myanmar, sehen wir das immer wieder. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, die Jugend versucht immer, eine Möglichkeit zu finden, zu kommunizieren. Kommunikation ist ja das Um und Auf. Und wir dürfen auch nicht vergessen, glaube ich, dass die Kommunikation in der arabischen Welt oder in diesen Ländern ja ganz was anderes ist als bei uns. Der Tahrirplatz war der Ort, wo jeder auf die Straße ging, 2011, wo dann jeder sich ausgedrückt hat und so weiter. Was danach kam, hat viele auch abgeschreckt. Demokratie ist eben um etwas komplizierter, als man sich vorstellt. Das werden auch die Ägypter zum Teil sagen. Aber auf der anderen Seite ist eben immer diese Frage, wie kommuniziert man, und zunehmend, das wissen wir ja, alle Vor- und Nachteile hat das, wie wir auch in Amerika gesehen haben am 6. Jänner. Kommunikation kann natürlich auch einen Nachteil haben, aber Kommunikation ist das Um und Auf, und ich glaube, diese virtuelle Kommunikation ist etwas, was sich eigentlich nicht stoppen lässt und was immer noch hier, wenn man das beobachtet, das muss man sich mal vorstellen, ja, also ja. 2015 erinnere ich mich, als die große Flüchtlingswelle nach Europa kam, war das oft so, dass die Österreicher, Deutsche und alle möglichen gefragt haben, wieso kommen die überhaupt zu uns? Das sind ja nicht die typischen Flüchtlinge, die haben ja alle ein Handy. Das Handy ist das Um und Auf. in der arabischen Welt oder auf der ganzen Welt für die Jugend. Und wir dürfen auch nicht vergessen, obwohl wir in diesen Ländern eine große Analphabetentum haben, also die Hälfte der Leute können ja nicht schreiben und lesen oder haben leider nur eine sehr schlechte Schulausbildung. Das Handy ist ja zunehmend eine Kommunikation per Bilder. Auch jemand, der nicht lesen und schreiben kann, kann ein Bild im Handy ansehen. Die Macht der Bilder ist extrem groß und die sozialen Medien existieren heute immer noch. Immer natürlich mit der Einschränkung, und das wissen wir ja auch als Journalisten, ist denn die Kommunikation per Handy oder per sozialen Medien eine echte Kommunikation oder kann da auch sehr viel erzählt werden, was nicht stimmt? Und ich glaube, die Jugend lernt auch zunehmend überall, das zu unterscheiden.
Die Revolution, Frau Radosch, ist gescheitert, sagen die einen. Nein, sie ist nicht endgültig gescheitert, antworten die anderen. Der Sturz von Hosni Mubarak hat in Ägypten zwar nicht die erhoffte Freiheit gebracht, argumentieren sie, doch er hat den Menschen gezeigt, was möglich ist, wenn sie zusammen für ihre Rechte einstehen. Welchen Eindruck haben Sie?
Ich glaube, in diesem Sinne ist die Revolution gescheitert. Ich glaube, dass ein Großteil der Ägypter heute auf keinen Fall die Revolution will. Die Erfahrungen in Syrien und in anderen Ländern waren einfach zu hart. Und auch die Folgen in Ländern wie Ägypten waren hart. Massenverhaftungen, eine extrem schwierige Menschenrechtssituation für viele. Zum Teil auch, vergessen wir nicht, eine Radikalisierung durch Gruppen. Besonders natürlich haben wir das in Syrien gesehen mit dem Islamischen Staat. Auch das ist eine Folge gewesen, die sehr viele Leute hier vor Ort, wenn man mit ihnen redet, eigentlich nicht akzeptiert hat und nicht will. Und irgendwie, wenn man das mit einem alten Sprichwort ausdrücken kann, es ist eine schwierige Situation zwischen einer Wahl, zwischen der Pest und der Cholera. Also entweder radikale Gruppen, die man ablehnt, oder eben diktatoriale Systeme, die man auch ablehnt.
Es gibt ziemlich viel Ägypterinnen und Ägypter, die auch westlichen Staaten, etwa der deutschen oder der französischen Regierung, vorwerfen, als Komplizen des Regimes zu handeln. Trotz der Diktatur investieren Firmen in Ägypten. Al-Sisis Regime gehört zu den besten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Und Frankreichs Präsident Macron hat beim Besuch von Al-Sisi in Paris im Dezember gesagt, die schlechte Menschenrechtslage hindere Frankreich nicht daran, weiterhin Waffen an Ägypten zu liefern. Hören Sie, wenn Sie mit den Menschen sprechen, hören Sie diese Vorwürfe auch?
Ja, diese Vorwürfe hört man, das ist richtig, die hört man immer wieder. Und man hört auch immer wieder, warum wird der eine kritisiert und der andere nicht? Und warum macht ihr denn immer eine Politik, die eurer eigenen Interessenslage entspricht? Und auf der anderen Seite erzählt ihr auch immer, wie in Libyen, Gaddafi muss weg. Eines der Beispiele eines blutigen Bürgerkrieges, auch neben Syrien im Nahen Osten. Ihr habt sozusagen eine doppelte Sprache. Ihr auf der einen Seite redet ja immer von Menschenrechten und auf der anderen Seite, übrigens auch Frankreich, macht eine massive Interessenslage, die auch in Libyen dazu geführt hat, unter anderem, dass dort der Bürgerkrieg eigentlich schlimmer geworden ist. Diese Vorwürfe an den Westen sind übrigens nicht neu. Das ist ja auch der Vorwurf gewesen seit 1945, diese Unterstützung oder diese Priorität, sagen wir mal Stabilität, das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn die Jugend in diesen Ländern revoltiert, dann gibt es Lippenbekenntnisse, aber nicht mehr. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch eine Logik verstehen. Als Journalist versuche ich ja immer, alle Seiten zu sehen und zu verstehen. Und man sagt sich, wie weit soll der Westen denn intervenieren? Ich hatte Gespräche geführt, zum Beispiel sehr interessant mit einem radikalen Islamisten, der mir sagte, warum interveniert er nicht in Syrien? Da gibt es ja einen Bürgerkrieg, da gibt es ja Assad an der Macht weiter und sie tun nichts für die Zivilisten und so weiter. Und ich hatte ihn dann gefragt, aber 2003, als die Amerikaner im Irak interveniert sind, um angeblich, wie wir heute wissen, in diesem Chaos, das daraus gefolgt ist, doch die Menschenrechte und Demokratie einzuführen, was ihr nicht, dann wart ihr auch alle dagegen. Also ich glaube, es ist eine extrem schwierige Situation auch in den Westen. Wir reden von einer Region, die sehr wichtig ist für den Westen. Heute glaube ich anders. Das Erdöl hat sehr viel diese Politik bestimmt. Heute bestimmt wahrscheinlich vor allem das französische und deutsche Interesse auch die Märkte. Vom Iran bis Syrien bis Ägypten, das sind halt junge Bevölkerungen, denen man sehr viel verkaufen kann. Diese Logik bestimmt auch die westliche Politik. Auf der anderen Seite sollte man auch, glaube ich, die Bevölkerung hier und die Interessenslage nicht unterschätzen. Das sind zum Teil gut ausgebildete, intelligente Leute, die genau wissen, wie sie ihre eigenen Interessen vertreten. Sie müssten nur, glaube ich, in ihren eigenen Ländern versuchen, etwas demokratischer die Eliten auszubilden. Oft, das ist mein Eindruck, den ich oft habe, dass die Eliten zwar sehr gerne in der arabischen Welt von Freiheit und Demokratie sprechen, aber sobald es dann darum geht, diese Demokratie und die Freiheit tatsächlich umzusetzen, dann ziehen sie sich lieber nach Europa zurück, kaufen sich dort ihre Wohnungen und sitzen dann im Ausland. Und die Leute fühlen sich hier, vor allem die Jugend, glaube ich, die fühlt sich schon seit Jahrzehnten einfach im Stich gelassen von allen.
Weiter geht es mit dem Reporter ohne Grenzen Österreich Fragebogen in Form eines Wordraps.
Wenn Sie eine Instagram-Story zum Thema Meinungsvielfalt posten, würden Sie...
Tue ich mir sehr, sehr schwer, weil es hängt natürlich vom Inhalt ab. Und ich glaube, als Journalist sehe ich immer alle Seiten und will mir das auch im Zeitalter der sozialen Medien nicht abgewöhnen. Meinung ist wichtig, aber Fakten sind eigentlich noch wichtiger.
Welcher Journalist bzw. welche Journalistin beeindruckt Sie persönlich besonders, was den Kampf für Informationsfreiheit betrifft?
Jeder einzelne Journalist außerhalb Europas und in der Dritten Welt. Ich tue mir sehr schwer, manchmal mit Journalisten aus Europa, die 2 Stunden auf einer Polizeistation sind und dann sofort twittern oder Instagram-Bilder machen, wie schrecklich das alles ist. Die wahren Helden in meinen Augen sind alle Journalisten, die außerhalb von Europa, ob das in China ist oder in Indien oder eben in der arabischen Welt in irgendeiner Form weiterarbeiten.
Die internationale Medienlandschaft ohne Grenzen, die Sie sich in 10 Jahren wünschen, wie sieht die aus?
Ich glaube, dass die Entwicklung eine richtige Umkehr braucht. Ich glaube, die sozialen Medien sind auch gefährlich. Ich glaube, sie müssen besser, ich will nicht sagen kontrolliert werden, sondern geordnet werden, ganz konkret. Das hat natürlich wahnsinnige Vorteile, dass alle möglichen Leute sich verknüpfen können und ihre Meinung kundtun. Der 6. Jänner in Amerika hat gezeigt und auch Präsident Trump hat zum Teil gezeigt und auch andere, wie schnell man manipulieren kann. Als Journalist weiß man das. Wir sind auch vor der Manipulation nicht gefeit, aber Information ist ein Job und kein Hobby.
Das waren die Perspektiven ohne Grenzen, der Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.